Willkommen bei Think Different, Think AI, dem Podcast von Marc und Jens. Zwei technologieverliebte Köpfe, die nicht nur über künstliche Intelligenz reden, sondern sie leben. Hier gibt's klare Einordnungen, echte Praxiseinblicke und einen frischen Blick auf das, was möglich ist. Verständlich, kritisch und immer mit einem Augenzwinkern. KI zum Nachdenken, zum Schmunzeln und vor allem zum Mitreden.
Herzlich willkommen bei Think Different, Think AI, und ich glaube, ich habe heute das kurze Streichholz mal wieder gezogen, dass ich die Begrüßung machen darf. Ich bin heute nicht alleine. Ich habe nicht nur den Jens bei mir, ich habe mir noch juristischen Beistand gesucht. Nein, also das ist vielleicht eine ganz komische Überleitung. Wir haben heute den Maximilian zu Gast und wir haben irgendwie so ein bisschen uns nämlich mal gedacht, wir wollen auch mal andere Parteien einladen, wie sie den Blick zum Thema KI sehen, wie sie KI bewerten, was da wichtig ist, worauf man vielleicht achten muss, welche Mythen da eventuell existieren. Und nachdem wir sowas hatten, wie Menschen, die hauptberuflich in der Softwareentwicklung zugegen sind oder Leute da hatten, die das Thema Produktmanagement zugegen haben und die ansonsten mit so einem Nerd wie mir und so einem designaffinen Menschen wie dem Jens zu tun haben, haben wir uns heute jemanden geholt, der ja im juristischen Umfeld mit Spezialisierung auf KI und Datenrecht zu tun hat, den Maximilian. Max, schön, dass du da bist.
Schön, dass ich da sein darf.
Ja, wir freuen uns auch. Ja, also ich glaube, ja, ich möchte keine juristischen Witze zum Besten geben, weil die sind erstens mal nur für uns lustig und zweitens, alles, was ich sage, kann gegen mich verwendet werden. Jens, du bist auch da. Sehr schön, freut mich.
Du hast dich schön im Hintergrund gehalten. Hallo Marc, ich freue mich auch. Hallo Max, schön, dass wir uns mal hier jetzt auch in diesem Podcast sehen. Ich freue mich total auf diese Folge, weil mit den Rechtsbereichen, da gibt's ja so ein paar Klischees rund um Rechtsbereiche. Ja, und dass man immer so das Gefühl hat, ja, lieber einmal zu viel gefragt als zu wenig. Vielleicht frage ich auch lieber gar nicht. Die wollen ja alles immer nur verhindern. Na, jetzt ist es so, dass
immer wir gute beide, Gründe, warum was nicht geht.
Genau, was nicht geht. Ne? Jetzt kurz zur Einleitung auch nochmal. Jetzt kennen wir uns auch tatsächlich aus dem beruflichen Umfeld. Und da habe ich dich auch immer, gerade in den ganzen Themen, die wir auch in den letzten Monaten und Jahren immer gesprochen haben, so ein bisschen anders erlebt, als ich das gewohnt war im Rechtsbereich. Ja, weil tatsächlich du eine extrem hohe Technologieoffenheit da immer zeigst bei den Themen. Und lass uns da mal vielleicht direkt einsteigen. Ist das so ein Ding, Max, wo man sagt, der Rechtsbereich, ich will gar nicht sagen der Zukunft, sondern der Gegenwart, sollte auch einer sein, der den technologischen Puls vielleicht sogar manchmal schneller schlägt als andere Bereiche?
Also wir können übrigens, damit es euch besser geht, könnt ihr auch nochmal alle Plattitüden ablassen vorher. Dann fühlt ihr euch vielleicht ein bisschen freier.
Sie wollen zwar noch einmal.
Okay, das heißt, ihr hebt euch noch ein paar auf, aber damit
so
komme ich auch klar.
Haben wir noch.
Ja. Ich glaube, das ist die Frage stellt sich gar nicht so richtig, sondern wir müssen da mitgehen. Wir müssen mit auf dem Spielfeld stehen. Einmal um eben nicht der Verhinderer zu sein, sondern der Ermöglicher. Dafür brauchst du auch ein digitales Mindset. Ich muss wissen, von was ich rede. Wenn ich anfange, rechtlich da irgendwelche Bewertungen vorzunehmen, komme ich gar nicht umhin. Und wenn man da ein bisschen Interesse für hat und sich auch gerne mal damit beschäftigt, dann tut es der Sache gut. Was ich viel wichtiger und relevanter tatsächlich finde, ist, wie wir als Legals, sage ich jetzt mal, auch die Art und Weise unserer eigenen Arbeit verändern werden, kommen wir auch nicht drum herum. Also wenn ich mir heute angucke, welche schönen KI-Möglichkeiten es schon in diversen Plattformen und Settings gibt, dann schreit es ja förmlich danach, dass wir auch unsere Beratung woanders hinstellen und wir gar nicht mehr die Situation haben, ach guck mal, der Jens, der hat ein Problemchen, er geht mal zu jemandem aus der Rechtsabteilung und hält mal ein Schwätzchen mit dem. Das war super smart in der Vergangenheit für uns Juristen. Ne? Also du konntest warten, bis derjenige mit der Frage zu dir kam und ich überspitze jetzt mal, dann konntest du deinen Füllfederhalter nehmen und dich dazu äußern und ein bisschen was dazu beitragen. Aber warst ja nicht auf dem Spielfeld so richtig, ne? Also hast ja nicht mitgestaltet, hast ja nicht gemeinsam überlegt, wie können wir unsere Fähigkeiten da gemeinsam ins Feld schmeißen, um die Dinge voranzutreiben. Und da bin ich von überzeugt, das wird unsere Zukunft sein, das wird unsere Arbeit krass verändern. Da stehen wir heute noch nicht, aber wir erkennen, da wird's hingehen. Und bin deswegen immer total interessiert, was bringt ihr so mit? Wie könnt ihr uns auch enablen mit Fähigkeiten, mit Ideen, mit Gedanken? Und den einen Punkt will ich noch lassen. Das Wichtigste, was es gibt, wir müssen aus der Jura-Bubble raus. Sonst kriegen wir diese Impulse nicht, die wir brauchen.
Du hast mir leider die Plattitüde des Füllfederhalters weggenommen. Ich muss das bei mir streichen, ja. Was bei mir der Pina Colada am Strand ist, weil die KI für mich entwickelt war. Bei dir der Füllfederhalter in meiner Geschichte. Danke dafür. Wenn du jetzt sagst, der Rechtsbereich und auch die KI, ich meine, KI verändert ja alle. Alle müssen irgendwie einerseits ein Gefühl für die anderen haben, als auch gemeinsam die Reise betreten. Wie geht denn die ganze Welt weiter? Ja, also ich meine, KI verspricht ganz viel in Sachen Effizienz. KI hat aber auf der anderen Seite auch so ein bisschen, ich sage jetzt mal so, dieses ominöse Damoklesschwert. Verdammte Axt, wie gehe ich denn damit um, ja, wenn ich in einem Produkt, nennen wir es mal Copilot, eine Präsentation mache, der da drin rumhalluziniert und dann wird diese Folie verschickt. Ja, also dann hast du einen Mitarbeiter oder eine Person, einen Anwender, der macht eine Folie, da wird was verschickt. Wie gehen wir denn damit um? Gibt es da Fragen, die dann auch bei dir mal so aufschlagen, über die man reden kann? Oder gibt es da eine Meinung über dieses ganze Thema? Was machen wir denn mit den ganzen Halluzinationen? Weil so ein 0- und 1-System wie, ich sage jetzt mal SAP, ich drücke auf einen Knopf und es tut irgendetwas, ist es ja nicht mehr.
Ein gefundenes Fressen für die Juristen, würde ich sagen. 0 und 1 kriegst du ja von denen auch nie.
Das stimmt,
es meistens kommt drauf heißt an.
Es, kommt ich leite an jetzt, und du kriegst einen langen Text, den du nicht verstanden hast. Aber wollte ich mir für Block 2 aufheben.
Ich starte jetzt einfach mal mit, es kommt drauf an.
Das ist super, danke, Jack.
Ich glaube, wir tun gut daran, wenn wir gar nicht zu sehr diesen Technologieblick einnehmen, sondern wenn wir früher irgendwie junge Kolleginnen oder Kollegen gebeten haben, uns schon mal was aufzubereiten, dann kamen die auch nicht mit einer hundertprozentigen Qualität, mit fertigen Produkten um die Ecke. Wenn wir selbst Dinge machen, sind wir auch nicht perfekt. Also das ist immer so ein bisschen was da mitschwingt. Letztendlich geht es darum, wo sind kritikale Prozesse wirklich und wo muss der Mensch irgendwie noch ein bisschen den Qualitätssicherungsmodus innehaben und wo sehen wir einfach auch Prozesse, bei denen es nur darum geht, komm, die müssen umgesetzt werden. Wenn das zu 70% passt, dann ist es auch immer noch in Ordnung. Ich glaube, interessanter wird es übrigens, wenn wir darüber reden, welchen dieser Prozesse braucht man dann eigentlich noch. Also muss ja nicht alles irgendwie künstlich am Leben gehalten werden. Aber grundsätzlich mal wirklich juristisch drauf geguckt, ja, da können sich Haftungsprobleme draus ergeben. Du kannst einfach in einem falsch verwendeten Output in der kritikalen Situation, so kann in der juristischen Betrachtung ein Schaden entstehen. Ja, aber das konnte es heute auch schon, wenn ich es nicht mit einer KI gemacht habe, weil ich irgendwie schnell irgendwie was rausgeballert habe. Deswegen glaube ich, da herrscht eine totale Furcht, weil da auch dieses Neue und dieses Unbeherrschbare reinkommt für die breite Masse. Und da muss man einfach viel Kompetenzaufbau leisten, damit Sicherheit entsteht, auch in der Anwendung.
Wenn man sich überlegt, ich habe mal gelernt, die Jugendlichen sind nicht auf Facebook, weil da die ganzen alten Herren sind. Ich hoffe, dass jetzt TikTok keinen Verlust von Mitgliedern erfährt, weil ich gestehe, TikTok konsumiert zu haben. Und ich erinnere mich, beim Durchswipen, beim Doomscrolling auf jemanden getroffen zu haben, Mensch mit Füllfederhalter und Anzug, gegelten Haaren, Bücherwand im Hintergrund und er schrie quasi in einer Imbrunst, Vorsicht, 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 Vorsicht! Ja, KI nutzen, das wird schnell teuer und bla bla bla, wo man dann sagt, ja, wahrscheinlich gibt's auch den Fall, aber das so holst du ja niemanden ab. Ja, so kannst du ja auch nicht diese Reise begehen, weil auch hier, ich meine, wir sind ja noch nicht am Ende der Fahnenkettenstange, ja, es gibt so viele neue Tools, so viele Möglichkeiten, das kriegst du ja nicht in den Griff, indem du sofort der Apostel unterm Herrn bist, der nur schreit, was alles schief gehen kann. Von der Seite muss ich auch mal sagen, als jetzt natürlich, ich meine, du kannst auch alle Klaviaturen bespielen, das will ich gar nicht in Frage stellen, aber ich weiß nur, als ich bei meiner Frage bei dir stand, wo du mir erklärt hast, erstmal, wie das zusammenhängt und wie man das sehen könnte und wie man das bewerte, wo ich dachte, ach, guck mal, da hört halt einer zu, der steht so ein bisschen meine Sprache. Ja, von der Seite schon ein bisschen IT, ja. Also ich meine, weg von der IT ist das eine, aber den ITler verstehen ist das andere. Ich habe auch schon andere Beispiele gehabt, wo ein ITler im besten Wissen und Gewissen Fragen gefragt hat, die dann komplett falsch abgebogen sind, weil sie beim Empfänger irgendwo anders angekommen sind. Hat nichts mit ITlern zu tun, kann immer passieren. Wo wollte ich eigentlich raus? Ich habe mich versprochen, verquatscht, ja. Ich habe noch zu sehr im Geiste an TikTok gedacht, ja. Das tut mir ja echt leid, aber vielleicht schließe ich den Bogen und gebe dann zu dir, Jens. Das Schöne ist halt, wenn du Menschen am Tisch sitzen hast, mit denen du über die Sachen diskutieren kannst, ohne dass du gleich dieses Gefühl von, verdammte Axt, warum habe ich angerufen? Es tut mir leid, ich entschuldige mich hiermit aufrichtig, die Nummer gewählt zu haben, ja, den Teams-Call gestartet oder die E-Mail begonnen. Von der Seite, das war es nochmal, ein Lob, keine Plattitüde, ein Lob an deine Richtung. So, Jens, jetzt musst du mich wieder retten, damit wir thematisch.
Ich rette dich gerne, das ist kein Problem.
Danke.
Natürlich. Ist es so, sagen wir mal so, aus einer Organisationsperspektive ist das ja im Prinzip das wünschenswerteste Szenario. Also ich glaube, diese Welt, in der Silos aus irgendwelchen Gründen mal gut waren, ich habe sie Gott sei Dank nie so verstanden und habe das auch nie gut heißen, dass es Silos gibt. Ich habe es immer geschätzt, wenn ich mit Menschen, die eine andere Profession haben, einfach zusammenarbeiten kann, weil niemand kann tatsächlich irgendwie alles auf einmal machen. Wir müssen uns aufteilen. Ich meine, wir reden auch hier über, wenn wir über agentische Systeme in Zukunft reden, dann reden wir ja auch über Systeme, die unterschiedliche Kompetenzen mitbringen, unterschiedlichen Druck verbraucht haben, unterschiedliche Background-Wissen haben, internes Wissen haben, externes Wissen haben. Und dementsprechend ist es außer Frage, sowohl in der menschlichen Interaktion als auch in der Interaktion mit Systemen, dass es total wertvoll ist, dass eben auch ein Juristenbereich nicht mehr, wo wir erstmal irgendwie gefühlt eine Burgmauer erklimmen müssen, sondern dass man sagen kann, nein, die sind halt auf einer Ebene wie jeder andere auch. Ob ich jetzt einen Designer habe, einen Programmierer, einen Prozessmanager, was auch immer. Und genauso gehört der Jurist eben auch dazu, eben nah am Spiel zu sein, nah auf dem Spielfeld zu stehen, wie Max selber das wird.
Jens, ich fühle mich richtig eingeladen gerade.
Findest du nicht? Habe ich das nicht juristisch korrekt ausgedrückt? Ich fand das irgendwie total herzlich von mir.
Juristisch und herzlich kommt aber, glaube ich.
Ich habe noch nie was von dir gehört, was da irgendwie aus dem Rahmen ausbricht. Ich meine, machen wir es mal ganz einfach, ne? Wenn ich über den Einsatz von KI nachdenke im Unternehmen und auch die Weiterentwicklung, die das ganze Thema nehmen soll, dann geht es auf der Metaebene immer darum, dass wir die Chancen realisieren wollen, aber die Risiken auch mitigieren wollen. Sprich, vor dem inneren Auge entsteht da immer so eine Waage. Und diese Waage wirst du nicht in einem guten Gleichgewicht halten, wenn du auf einer Seite zu viel Pressure gibst. So. Und dass diese Waage ordentlich gehalten wird, das funktioniert einfach nur, wenn die Leute ordentlich miteinander arbeiten. Ich gucke auf den gleichen Betrachtungsgegenstand, aber jede Profession hat einen anderen Stake da drin. So, und jetzt könnte ich es mir ganz einfach machen und sagen, jo, ich habe mein Stake, ich stelle mich an den Rand, postuliere mein Stake vom Berg Sinai runter und dann müssen die Leute mal gucken, wie sie damit klarkommen. Geht das in einem Unternehmen? Nein, geht nicht. Wir wollen ja gemeinsam das Thema auf die Straße bringen und haben ja durchaus über unseren unternehmerischen Einsatz auch gemeinsame Ziele, die wir verfolgen. Das ist nicht immer einfach, wenn das nicht allen so ein bisschen in Fleisch und Blut übergeht, aber es sind am Ende, glaube ich, genau diese Momente, die wir gemeinsam haben, bei denen wir merken, ach guck mal, da treffen wir uns gerade. Und da gehört ja auf beiden Seiten was dazu. Also erstmal vielen Dank für das ganze Lob, was es da eben gab. Werde ich aber auch an die Kolleginnen und Kollegen aus unserem Team weitergeben, weil das ist keine One-Man-Show bei uns. Und meiner Chefin auch nochmal sagen, dass sie da vor ein paar Jahren, glaube ich, eine kluge Entscheidung getroffen hat. Aber das
ist auch überhaupt nicht der Fall gegenüber, ne? Um mich jetzt mal komplett in meiner Nachbarschaft aufzulegen, ich habe mehrere Rechtsanwälte bei mir in der Nachbarschaft. Das ist ja auch, sind ja auch Personen mit juristischem Hintergrund. Ich möchte nicht weiterreden, sonst könnte ich in Probleme geraten. Aber da ist, sag mal, die Ausdrucksweise und die Art und Weise ist da durchaus, ich sage jetzt mal, teilweise anders zu verstehen, wie sie sich mit den Themen umgehen. Und ganz ehrlich, ich bin jetzt ins Wort gefallen, ich behalte das Wort, ich möchte es auch gerade nutzen für ein Thema. Du darfst auch anfangen mit kommt drauf an. Ja, also den Joker überlasse ich dir. Es gibt ja ganz viele Aussagen, die im Raum stehen, die in der Welt so kursieren, gerade auch mit Deutschland, ja, das Land der Regularien und der DSGVO und der keine Ahnung was, wo ja immer gesagt wird, in Deutschland ist KI nicht möglich. Deutschland macht das komplett kaputt. Manchmal könnte man auch sagen, die EU macht es kaputt. Ja, das ist jetzt ein breites Feld, wo es dann heißt, so, da geht doch nichts. Und du kannst und Übersee, KI-Modelle, ach, vergiss es. Ja, bloß um Himmels Willen nicht. Ich möchte dieses Feld absichtlich weit offen haben, damit du die Chance hast, irgendwo deinen Ausweg zu finden. Was fällt denn dir ein, wenn du sowas hörst? DSGVO geht in Deutschland nicht. Bitte nur, keine Ahnung, europäische Modelle und bitte niemals nicht den Chinesen, Amerikaner und EU und überhaupt und keine Ahnung.
Wer zu dem Schluss kommt, macht sich's herrlich einfach und bequem. Wenn man auch mal in diese Regulierungsbausteine reinguckt, dann steht da nicht drin, der Datenschutz ist die heilige Kuh. Dann steht da ganz vorne drin, der Datenschutz ist mit anderen Rechtsgütern, die alle gleichwertig nebeneinander stehen, in Einklang zu bringen. Da steht nirgendwo, Dinge sind nicht erlaubt. Und ich finde immer, wenn ich dann auch eine hohe Qualität in der Rechtsanwendung habe, eine Lösung, ich kann Wege finden. Und ich glaube, oftmals haben wir das Problem, dass, wie soll ich sagen, Datenschutz ist ein herrliches Feld, da tummeln sich auch einige, die das Thema vielleicht noch nicht ganz so durchdrungen haben. Also ich will jetzt niemandem zu nahe treten, aber das begegnet einem durchaus immer wieder. Ich treffe aber auch ganz viele Leute und in meiner Community kennt man sich auch irgendwann, die das echt gut können. Und wenn du die fragen würdest, die würden dir nie sagen, nee, das geht nicht. Die würden immer sagen, lass uns da mal drehen, lass uns da mal was machen. Wenn wir ordentlich dokumentieren, wenn wir ordentlich uns Gedanken über Rechtsgrundlagen machen, dann kriegen wir das hin. Und dann können wir auch Dinge ordentlich bewerten. Wie zum Beispiel, wenn ein Datenhosting bei einem Anbieter nicht in der EU möglich ist, sondern nur in den USA, ist aktuell aus einer datenschutzrechtlichen Perspektive kein Showstopper. Ja, das war mal so. Das war zumindest kritikal, aber selbst da haben wir Lösungen gefunden. Also auch zu der Zeit vor 4-5 Jahren war es ja nicht so, dass keine US-Anbieter mehr verwendet wurden im unternehmerischen Kontext. Auch da gab es schon Lösungen. Schwieriger finde ich eigentlich, wenn sich diese einfachen Plattitüden verfangen. Also mir fällt es heute immer noch schwer und das halte ich auch echt persönlich schwer aus, wenn ich in einem Gespräch gesagt bekomme, ja, aber das geht ja gar nicht wegen Datenschutz. Nee, den Anbieter können wir nicht einsetzen, weil der sitzt ja in den USA. Nein, was ist passiert? Wo müssen wir noch mehr Transparenz erzeugen? Wo müssen wir noch mehr Wissen in die Communities, in die Unternehmen reinbringen, damit das eben keine stoppende Wirkung mehr hat? Also das darf keine innovationshemmende Wirkung haben. Der Gesetzgeber wollte das auch nicht. Das, was, ich sag jetzt mal, Anwender, Aufsichtsbehörden dann daraus gemacht haben, das ist, glaube ich, gerade so ein bisschen unser Problem. Und der Datenschutz ist jetzt auch nicht irgendwie das Thema, bei dem man denkt, wenn es im Radio genannt wird oder irgendwo ein Blogartikel oder sonst irgendwo auftaucht, hey, cool, da wollen wir jetzt mal irgendwie eine Party mit feiern. Das ist ja angestaubt. Das Image haben wir ja. Also machen wir uns nichts vor, sind wir mal ehrlich.
Jens, das erinnert mich so ein bisschen an Google. Wenn du bei Google nach einer Krankheit suchst, findest du immer, du bist tot oder sterbenskrank, du findest eine Lösung. Und so ist es wie gefühlt in Deutschland. Da ist immer die Frage, verdammte Axt, wenn KI entscheidet, wann darf das Auto entscheiden, ob es die Oma oder die Kinder umfährt? Wer hat's versichert? Und wer tritt eigentlich ein, wenn was kaputt geht? Aber seltenst kriegst du einen Hook damit, du kriegst nicht den Hook, nach dem Motto, 80% verlieren ihren Job, damit kriegst du einen Hook, ja. Du kriegst nicht einen Hook mit, 80% haben irgendwie das und das erreicht, weil, keine Ahnung, weil alle im Hinterkopf eh denken, ja, komm, lass den erzählen, das geht ja nur mit Modellen, die ich nicht nutzen kann und. Und vielleicht ein anderes, ganz kurz, und darfst du auch wieder, Jens, weil ich finde das einfach schön, dass wir über das Thema reden, weil auch nochmal, ja, und dann hört auch das Honigschleimen auf. Und ja, du hast recht, es trifft nicht nur dich, aber mit dir hatte ich halt jetzt Kontakt für die Einladung, ja, von der Seite auch an deine Kollegen und Kolleginnen, der tolle Austausch. Aber nochmal eine inhaltliche Frage an dich. Es gibt immer noch so eine Geschichte mit, verwende ich KI als Nutzer oder betreibe ich KI? Kannst du da mir helfen, irgendwie das nochmal so ein bisschen aufzudröseln, ob es da irgendwas Besonderes für mich jetzt gibt? Also vielleicht nicht allumfassend, weil dann hätten wir vielleicht eine zu korrekte Aussage, aber noch irgendwie 2, 3 Hilfspfeiler, wie ich mit diesem Thema umgehen kann, weil wenn ich mir jetzt irgendwie so ein Open Write Modell da von den Chinesen oder den Amis mir auf meine Platte installiere und damit was mache, bin ich dann Betreiber?
Also da würde ich noch nicht sagen, dass du ein Betreiber bist. Betreiberbegriff kommt am Ende aus dem AI-Act. Da geht es eigentlich darum, ob ich irgendwie ein KI-System als Produkt eingekauft habe, um es in meiner Tätigkeit zu verwenden. Klassiker, wenn ich irgendwie ein großes HR-System einkaufe, hat KI-Komponenten drin, bin ich Betreiber von diesem System. Wenn ich mir jetzt einfach nur mal ein Modell schnappe, um damit ein bisschen was mache für meine eigene Tätigkeit, dann bin ich in der Betreiberstellung. Da gehört ein bisschen mehr dazu. Dann würde ich sagen, dann verwende ich. Eigentlich ist diese Schwelle immer überschritten, wenn ich beginne. Ich nehme mir ein Modell, ich pappe ein User-Interface drauf, stelle es an die Außenkante, damit dann andere es als Werkzeug auch verwenden können. Dann komme ich in diese Anbieter-Betreiber-Rollen rein und dann habe ich einfach ein paar mehr Hausaufgaben. Wobei man auch sagen muss, sind es ein paar mehr Hausaufgaben? Ich würde sagen, nein, weil was will die Regulierung da von uns? Dass wir uns ordentlich Gedanken machen über Human-in-the-Loop-Konzepte, dass wir uns ordentlich Gedanken machen, mit welchen Daten trainieren wir Systeme oder wurden sie trainiert? Dass man sich Gedanken macht in wirklich kritischen Einsatzszenarien, dass es so eine, wir müssen das System stoppen, Möglichkeit gibt. Das Schöne oder das Witzigste, und jetzt finde ich, sieht man ein bisschen die Kuriositäten dann im Gesetz oder in gesetzlichen Regelungen. Wenn ich Anbieter eines KI-Systems bin, also wenn ich es wirklich auf dem Markt anbiete, damit es andere kaufen und ich damit Geld verdienen kann, muss ich eine Betriebsanleitung mitgeben für mein KI-System. Hat noch kein Mensch irgendwo gesehen. Keiner weiß, wie diese Betriebsanleitung aussehen soll, ob ich die in eine Box mit reinpacke und man sie sich dann auf wie so ein Beipackzettel bei Arzneimitteln vorstellen kann. Das sind mit Sicherheit auch Situationen, dass der Gesetzgeber ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen. Aber da haben wir Juristen ja immer noch die magische Fähigkeit, Gesetze auszulegen und Mittel und Wege zu finden, wie man sowas praktikabel umsetzt. Aber so würde ich es ein bisschen abschichten wollen. Also eigentlich bin ich in der größten Verpflichtungssituation drin, wenn ich wirklich mein KI-System auf dem Markt platziere, damit andere es erwerben können und es deswegen wie ein Produkt zu handhaben ist, wie wir es auch heute von anderen Produkten kennen.
Also wenn ich es richtig verstanden habe, in meiner jugendlichen Leichtsinn, wenn ich sowas wie N8N mit einem lokalen Modell bei mir betreibe, um meine Prozesse zu optimieren, dann habe ich kein Produkt an der Außenkante. Sehr, also in meinen Worten.
Ja.
Damit habe ich jetzt schon gleich 8 Influencer in meinem LinkedIn-Profil, den ich jetzt hier sagen kann, du Freunde der Nacht, habt ihr mal wieder Bauernfänger betrieben. Jens, möchtest du mal in den Zeugenstand?
Ja, anderes Beispiel wäre dann aber, wenn ich es jetzt richtig auch verstehe, damit ich auch mal hier die Rechtsberatung gerade live mitnehmen kann, wenn ich jetzt also eine App baue, keine Ahnung, eine Koch-App, wo dann eine KI mir die Rezepte aufgrund meiner Zuckerkrankheit, andere Krankheiten auswählt, dann bin ich in der Betreiberrolle, wenn ich die dann quasi in einen App-Store reinstelle?
Würde ich sagen, ja. Die Frage ist, die sich mir dann stellt, bin ich irgendwie in einem High-Risk-Bereich dann drin vom AI-Act, was da perspektivisch auf uns zukommt? Gesundheitsbereich ist immer ein bisschen knifflig, muss ich sagen, aber
das war es aber schon ohne KI.
Ich wollte gerade sagen, war es schon ohne KI, da wollte ich genau gerade hin. Und mal Regulierung beiseite, wenn ich eine Lösung anbiete an irgendeiner Stelle, die einem Menschen dabei helfen sollte, mit einem gesundheitlichen Gebrechen besser zurechtzukommen, dann sagt er mir schon, der gesunde Menschenverstand, da bräuchte ich schon irgendwie einen hohen Qualitätsstandard drin.
Da hat sich durch KI nichts geändert, würde ich jetzt auch mal sagen. Ne? Also das kann man unterschreiben. Lass mich nochmal ganz kurz auf das...
Also gehst du jetzt praktisch deine potenziellen Business Cases mit mir durch, damit
ich... Nein, ich wollte sagen, nicht, ja.
Nein, ich wollte
Multimillionär wegen seiner Open-Claw-Installation.
Ich will auch noch kein Multimillionär
wegen Open-Claw-Installation. Das zieht sich jetzt so durch.
Nein, Spaß beiseite. Du hast gerade was Interessantes gesagt bezüglich, da ist der Gesetzesgeber so ein bisschen über Ziel vielleicht hinausgeschossen. Jetzt hatten wir vorhin ja schon mal das Tempo der Technologieveränderung angesprochen und dass das neue Anforderungen an alle Bereiche ist, jetzt unabhängig vom Rechtsbereich, ist einfach, alle Bereiche stehen quasi vor neue Anforderungen.
Der Gesetzgeber alle Bereiche einer Firma und alle Menschen in der Gesellschaft.
Die Gesellschaft steht da vor Herausforderungen. Und da ist natürlich schon die Frage, ne, wenn man jetzt auf den Gesetzgeber guckt, der nicht immer wirklich sich, wenn man mal so bewegt, dass man den Eindruck hat, dass er in der absoluten Realität lebt, des jetzigen Zeitalters. Na, wie ist da so dein Gefühl? Siehst du da auch im Hinblick, was in Deutschland gemacht wird, was auch in Europa, in Brüssel gemacht wird, siehst du da eine stärkere Offenheit diesen Themen gegenüber, vielleicht auch Gesetze eben, also ich denke mal, wenn ich so auf den EU-Act zum Beispiel drauf, EU-AI-Act drauf schaue, da sind Sachen auch echt interpretierbar, also wirklich stark interpretierbar. Ne? Ist das schon so ein bisschen dem Thema geschuldet, dass man sich schon klar ist, dass man nicht alles wirklich greifen kann und so ein paar Lücken auch lässt, um die dann quasi in the runtime jetzt, also in der Laufzeit, wenn man jetzt wirklich mal Systeme am Laufen sieht, auch die Technologie sich so wahnsinnig verändert, ja, dass man dann Anpassungsfähigkeiten hat. Ist das im Prinzip so ein bisschen die Geschichte dahinter, dass man vielleicht immer mehr interpretierbare Gesetzlösungen auch findet in Zukunft?
Also, dass Gesetze interpretierbar sind, das war schon immer so. Das war früher noch viel mehr so. Es gab auch Zeiten, da war der Gesetzgeber noch nicht angetreten, um jeden Einzelfall irgendwie in ein Gesetz reinzubringen, sondern es wurde viel mehr mit Prinzipien gearbeitet, die man dann halt im Rahmen der Auslegung mit dem Sachverhalt zusammengebracht hat. Das Spannende ist, jetzt mal wieder Datenschutzgrundverordnung, da hat man richtig gemerkt, finde ich, der Gesetzgeber traut sich nicht mehr mit diesen Prinzipien zu arbeiten. Er will die Einzelfallsituationen regeln. Mhm. Wenn man da ins Gesetz guckt, sieht man nämlich ziemlich weit vorne so Grundsätze. Da steht sowas, Datenverarbeitung muss rechtmäßig erfolgen, nach Treu und Glauben, sie muss transparent sein. Es gibt den Grundsatz der Datenminimierung. Das sind 4 Sätze in einem Gesetz, bei denen man meiner Meinung nach direkt sagen könnte, ja, mehr brauchen wir eigentlich nicht. Mhm. Also wenn ich mich an diesen Prinzipien orientiere, dann kann ich wunderbar damit arbeiten. So, dann ist aber in so einem Gesetzgebungsprozess, gerade in Brüssel der Fall, total viele Stakeholder, total viele Player, total viele Interessen. Und dann wird da alles zusammengeschmissen und in diesem Kompromissprozess alles geknetet. Und am Ende wird ja in diesen Verhandlungen so ein kleiner Viehhandel betrieben. Sprich, Partei 1 will, dass noch Thema X reinkommt, Partei 2 will, dass Thema Y reinkommt, dann machen wir, komm, dann kriegt ihr ein bisschen von X und wir ein bisschen von Y und am Ende ist es total schräg, was da drin steht im Gesetz. Mhm. Und so laufen diese Gesetzgebungsprozesse immer wieder durch diese Maschinerie und werden total verhackstückelt. So. Das gilt es erstmal auszuhalten, weil wir diesen Prozessstand heute, wie er ist, nicht verändern können. Der Gesetzgeber merkt aber gerade in Brüssel, so funktioniert's nicht. Also Beispiel ist wirklich gerade der AI Act, ein Gesetz, eine Verordnung, die verabschiedet wurde, die noch gar nicht richtig in Kraft ist und jetzt schon wieder angepackt wird. Mhm. Weil man merkt, was wir da drin geregelt haben, passt gar nicht mehr zu dem, wie die Realität heute aussieht. Es ist nicht klar genug, es hilft nicht genug, es enabled nicht genug. Finde ich, ist erstmal ein mutiger Schritt als Gesetzgeber zu sagen, und jetzt packen wir das Ding direkt wieder an. Grundsätzlich glaube ich aber, haben wir aus einer rechtlichen Perspektive gerade gar nicht mehr die Chance, der technologischen Entwicklung irgendwie Schritt zu halten. Mhm. Unser altes System, wie Gesetze entstanden sind, wie wir rechtliche Anforderungen aufgestellt haben, wird gerade mehr als einem Stresstest unterzogen. Geht nicht. Okay. Also ja. Deswegen glaube ich tatsächlich auch, und das ist übrigens auch der Weg, wie wir da mit dem Unternehmen umgehen, wir fangen nicht an, alles in kleinteilige Regelungen zu übersetzen, sondern wir versuchen, es in Prinzipien zu packen. Wir versuchen die Guardrails zu greifen, transparent zu machen, die aber auch aus einer Governance-Perspektive dann durchaus mit Vehemenz und Konsequenz ins Unternehmen reinzutragen und lernen aber auch dabei total viel, weil sind wir mal ehrlich, der Anwender, der jetzt nicht irgendwie pushy nach vorne geht, was für eine Frage stellt er? Der stellt immer die Frage, darf ich das? Mhm. Der will die Einzelantwort. Der will wissen, darf ich mein Tool zu diesem Zweck jetzt hier verwenden? Ja oder nein? Was anderes will der nicht wissen. Und wenn er unsicher ist, stellt er diese Frage jedes Mal und erzeugt für sich so eine vermeintliche Sicherheit, die ihn aber bremst. Und das ist das, was ich meine. Wir müssen da krass viel arbeiten an uns, an der Art und Weise, wie wir Dinge vermitteln, wie wir auch wieder schaffen, dass Kolleginnen und Kollegen diese Freiheit auch leben dann. Ne? Die sollen nicht verunsichert sein. Und da liegt es an uns und nicht nur an uns aus einer rechtlichen Perspektive, an jeder Governance-Disziplin, die damit zu tun hat und darauf einwirkt, auf dieses Thema selbst ein bisschen die Füße in die Hand zu nehmen und diese Sicherheit zu erzeugen. Das ist so würde ich es gerade beschreiben.
Ja, lass uns vielleicht dann am Ende der Sendung nochmal so ein bisschen den Blick nach vorne richten, weil da waren jetzt noch ein paar Sachen drin, die ich da spannend fand. Ne? Ich habe da so ein bisschen Prinzipien, Grundgesetze rausgehört, was du so beschrieben hast, ne? Aber da können wir gleich am Ende vielleicht mal drauf eingehen. Was mich da jetzt nochmal interessieren würde, jetzt mal ganz pragmatisch an dich, Max, Jurist, wo setzt du denn persönlich gerade KI ein? Sowohl im privaten als auch gerne im beruflichen Umfeld. Wo ist das? Was hat sich bei dir ganz persönlich geändert?
Also im beruflichen Kontext kann man, glaube ich, gut differenzieren. Ne? Ich würde es jetzt mal Alltags-KI nennen. Also alles, was man so von der Stange ohne spezielles Know-how bekommen kann, auch sich an Funktionalitäten in die jetzige Arbeitswelt reinholt bei bestehenden Systemen, wird zu jedem Zweck eingesetzt, zu dem man sinnvoll einsetzen kann. Recherche ist für uns Wahnsinn, was damit möglich ist, mittlerweile an Informationen in kurzer Zeit zusammenzuziehen. Nicht nur aus dem Netz irgendwie, sondern vor allem aus vorhandenen Unternehmensinformationen. Wir haben Zugang zu Wissen, der war vorher nicht da. Das muss man ganz klar sagen, und auch zu Informationen. Dann haben wir im Rechtsbereich vor 2 Jahren schon, sind wir eine strategische Partnerschaft eingegangen mit einem Anbieter aus Deutschland, Noxtur. Die sind auch mittlerweile in Kooperation mit dem größten juristischen Fachverlag. Und da haben wir im Prinzip ein KI-System für uns Juristen, was juristische Fähigkeiten hat, was auf einer juristischen Datenbasis trainiert wurde. Das heißt, wenn ich irgendwie einen Brief schreiben muss, ein Zettelchen, auf dem was Juristisches passieren soll, mache ich das damit. Wir entwickeln dafür Prompt-Libraries, Stand heute noch, sobald uns aber auch Funktionalitäten irgendwie zur Verfügung stehen, gestellt werden, in denen wir auch über Skills und dergleichen sprechen, werden wir das nutzen, um die Themen da ordentlich reinzubringen. Und ansonsten verwende ich für alles KI, wo es irgendwie Spaß macht. Also nicht alles ist sinnvoll, gerade im Privaten, aber das ist doch witzig. Also da gibt's auch einfach spannende, interessante, witzige Use Cases. Also wenn ich zum Beispiel zu Hause mal irgendwie weiß, da kommt bald eine Diskussion auf mich zu, weil ich irgendwie am Wochenende mal mit meinen Kumpels unterwegs sein will, dann kann ich das doch schon mal simulieren mit einer Lösung. was habe ich da für tolle Ideen schon entwickelt, einfach. Oder auch mal in einem, keine Ahnung, mein Lieblingsbeispiel aktuell ist, ich bin abends mit meinen Kumpels unterwegs und wir haben so 2, 3, die erzählen alles. Die haben von nichts eine Ahnung, die erzählen aber alles und die tun so, als wüssten die alles. Wie geil ist es, das einfach mal zu checken, während die reden. Herrlich, finde ich toll. Macht total Spaß, ist kein Angriff irgendwie auf einer zwischenmenschlichen Ebene, weil wir wissen, wie wir sind und wir sind schon immer so, aber mein Skillset wird gerade extrem erweitert, um da auch witzig mit umzugehen.
Kurze Frage, aber das nimmst du dann nicht auf, also du nimmst es nicht auf, die Gespräche, und kriegst dann heimlich über den Knopf im Ohr schon automatisch den
Fakt. Nee, so gut bin ich noch nicht.
Ich weiß gar nicht, aber hätte dann kurz die rechtliche Frage gestellt, ist das erlaubt?
Naja, wenn ich doch in meinem privaten Umfeld mit meinem privaten Zweck unterwegs bin und es auch so für mich ein bisschen mache, sehe ich da überhaupt kein Problem. Also das ist auch was viele Leute gar nicht wissen. Ne? Im Datenschutzrecht gibt es sowas wie die Haushaltsausnahme. Hört sich total witzig an, hört sich an wie irgendwas, was beim Finanzminister irgendwie stattfindet.
Also Finanzminister hört sich bei mir selten lustig an, aber das Wort hört sich trotzdem gut an.
Wenn ich Datenverarbeitung zu meinen privaten Zwecken irgendwie mache, dann brauche ich mich nicht irgendwie an die Datenschutzgrundverordnung halten. Gilt dann einfach nicht. Kann man schnell nachlesen. Ist alles da. Diese Haushaltsausnahmen, die stehen in jeder wichtigen Verordnung drin.
Also das heißt, machen wir nochmal konkret. Ich dürfte jetzt also abends, wenn ich jetzt in einem Umfeld wäre, in einem privaten Umfeld wäre, dürfte ich das Gespräch ungefragt aufnehmen, um mir zusätzliche Fakten des Gespräches quasi aufs Ohr legen zu lassen von meiner KI?
Ich würde es mal so beantworten. Also Jens, wenn du das machst, solltest du dich vorher intensiv mit einem guten Strafverteidiger unterhalten.
Ah, okay.
Weil da kannst du durchaus eine Herausforderung geben. Wenn du das mit deinem eigenen gesprochenen Wort machst, ist es kein Problem. Wenn du anfängst, Diktiergerätsmodus anzumachen und da mal zuhören zu lassen und es ist nicht transparent und es sieht keiner und du hörst praktisch ab, dann kriegst du ein Problem, ja.
Das ist ja so ein bisschen das Spannende bei diesen, es ist so ein bisschen still geworden um diese ganzen AI-Devices, ne, die dann auch tatsächlich, also mit dem Mikrofon und sowas.
Den du dir anstecken kannst.
Ja, genau.
Ne?
Quasi ja, immer das ist ja im Prinzip eine spannende Frage. Aber auch da habe ich drüber nachgedacht, weil wenn du jetzt das mal nimmst und sagst, okay, selbst das ist irgendwie geklärt, manche nehmen ja auch quasi, haben es versucht, das gesprochene Wort dann quasi mit dem Mikrofon nur in deiner Kopfblase aufzunehmen, also nicht weiter außerhalb des Mundes quasi von mir, irgendwelche Sachen aufzunehmen, das Mikrofon quasi nur auf meinen Kopf ausgerichtet ist. Trotzdem ist natürlich die spannende Frage, wenn ich jetzt mit so einem Gerät irgendwo hinlaufe, vergesse es auszumachen, nachdem ich vorher durch den Park gegangen bin und mit dem Teil meine Gedanken geteilt habe, dann gehe ich irgendwo in einen Raum rein und dann nimmt es plötzlich andere Gespräche auf. Dann bin ich sofort in diesem strafrechtlichen Bereich schon.
Also das ist mein Strafrechtswissen vielleicht schon ein bisschen angestaubt, aber nehmen wir wirklich mal an, du hast vergessen, dass du dieses Gerät anhast.
Natürlich, ja.
Also du machst es nicht mit Wissen und Wollen, jetzt das Gespräch aufzuzeichnen. Dann würde ich sagen, könnte man durchaus sagen, da hast du ja keinen Vorsatz mehr. Wenn du das nicht vorsätzlich machst, dürfte auch die Strafbarkeit entfallen an der Stelle.
Okay.
Aber die Themen, also ich glaube, mit den Themen werden wir uns beschäftigen müssen, weil die Technologie wird sich dahin entwickeln. Klar. Und wir kennen die Themen ja auch schon. Also denk mal an bei Tesla gab es mal den Wächtermodus. Wenn sich irgendwie Menschen dem Fahrzeug nähern, dann werden die da aufgenommen und dann hin und her, gibt es trotzdem immer noch den Modus.
Ich glaube, es ist ja jetzt auch, wenn wir jetzt im Prinzip immer mehr.
Du, ich kenne auch Menschen, die haben dann vielleicht ihre Notdurft entrichtet und wurden dann vom eigenen Tesla aufgenommen, weil das neben dem Auto war. Soll alles vorgekommen sein in der Welt.
Ja, das kann ich mir vorstellen bei dir, Marc.
Ich wusste gar nicht, dass du Tesla fährst, Marc.
Doch, ich fahre Tesla.
Ja. Aber klar, wir kriegen ja, ob es jetzt irgendwelche KI-Brillen sind oder irgendwas anderes, die jetzt nach und nach in den Markt reinkommen werden, weil das halt natürlich jetzt aus so einer Usability-Perspektive ist natürlich total spannend, ne, dass man sagt, ich muss nicht mehr alles eintippen, einprompten, sondern ich kann es auch eh irgendwo ein bisschen immersiver mitbekommen, was da passiert, gewisse Sachen werden aufgezeichnet. Das hat schon Vorteile, ne? Gar keine Frage.
Also ich glaube, vielleicht bei dem Punkt, das muss ja auch dazu führen, damit wir uns Gedanken darüber machen, wie können wir denn unser Know-how KI konsumierbar machen? Mhm. Also vielleicht auch mal aus einer UX-Perspektive. Wenn ich heute darüber nachdenke, wie Rechtsberatung abläuft, dann muss ich mir eigentlich Gedanken darüber machen, wie kann ich die denn an die Außenkante stellen, wenn sie erfolgt ist, damit jemand mit seinem KI-System, mit dem er unterwegs ist, im Kontext es auch konsumieren kann. Wie wird es aufgefunden? Da haben wir heute noch keine Lösung für. Ne? Unsere Beratung liegt in irgendwelchen E-Mails drin. Unsere Beratung erfolgt auf der Tonspur. Und dann, wenn wir was standardisiert haben, dann hängen wir es mal ins Intranet, wo sich dann wiederum keiner anguckt und, und. Also müssen wir im Prinzip Lösungen finden, damit dieses alles, was wir da an Wissen generieren, solange es noch nicht Commodity auch aus KI-Systemen kommt, auch das wird passieren bei Wissen,
auch
im Juristischen. Müssen wir gucken, wie kann das für andere mit ihren Systemen konsumierbar gemacht werden? Das ist für mich die spannendste Frage gerade, weil ich glaube, darüber wird sich entscheiden, wie schnell können wir das in den nächsten 2 Jahren, 3 Jahren wirklich auf die Straße bringen und nicht irgendwie dann da stehen und denken, ach guck mal, die haben das ja ganz geschickt gemacht, aber irgendwie waren wir nicht dabei.
Ja, ist natürlich irgendwann, vor allem du sagst ja selber, bei vielen Fragen, wo es dann, darf ich das jetzt machen? Weißt du, da sind ja auch viele Fragen, die einfach gestrickt sind, ne? Und natürlich schreit es nach einem KI-Chatbot, schreit heutzutage, ich würde sagen, nach einem, sagen wir mal, speziellen Juristenskill, den ich einfach in meine KI reinlade, der wenigstens schon mal die einfachsten Fragen beantwortet und bei schwereren Fragen, wo im Prinzip die Wahrscheinlichkeitsrechnung so zuschlägt, dass er sich unsicher ist, dann eben sagt, okay, jetzt, das ist ein Fall, der tiefer diskutiert werden müsste mit dem Juristen dann aber in dem Moment.
Und also, schwer kann ich auch schon beantworten, da wo das Risiko hoch ist. Also wir müssen eigentlich in eine Welt kommen, dass die risikobehafteten Situationen gut ausgerotet werden oder die wirklich einen strategischen Mehrwert bringen müssen. Mhm. Also deswegen glaube ich, da wird die Welt so ein bisschen sich wirklich verändern.
Aber wenn die Welt sich dahin verändert, du hast dann Skills oder wie das System dann auch immer heißt. Heutzutage ist alles schnelllebig, ne? Wer weiß, kaum geht die Folge online, heißt das schon nicht mehr Skills, sondern heißt das irgendwie anders. Sei mal dahingestellt. Keine Ahnung, 5 Jahre. Ja? In 5 Jahren haben die Maschinen noch mehr Wissen. Es gibt diese ganzen Datenbanken, von denen du gesprochen hast oder wie die Dinge auch dann wieder heißen. Wie wird sich denn dann der Beruf verändern? Also ich meine, dann werde ich wahrscheinlich weiterhin Juristen brauchen und Rechtsabteilungen brauchen. Aber was glaubst du denn, wie geht denn das weiter? Weil ich sag mal, denn so wie heute, ich sag mal, der Softwareentwickler, der Designer und so vielleicht weniger angerufen wird, weil das mache ich halt mal schnell selbst, ist ja sowas wie, prüf mir den Vertrag, darf ich das? Das macht ja dann die Maschinen.
Also überall da, wo Wissen und Fähigkeit Commodity wird, wirst du keinen Juristen mehr brauchen. Bin ich fest von überzeugt. Aber für alles das, wo du den Mensch auch heute schon sehr gut für brauchst. Erfahrung, Empathie, strategischer Weitblick, Business verstehen, in Zusammenhängen denken. Das wird unsere Aufgabe sein. Also ich glaube, der Jurist wird nicht mehr einen Vertrag prüfen. Tatsächlich bin ich fest von überzeugt, in 5 Jahren wirst du das nicht mehr machen als Jurist. Du wirst keine Klausel entwerfen, aber du wirst dieses ganze Feld bereiten. Du wirst viel mehr in den Prozessen auch der Geschäftseinheiten drin sein und das mitgestalten, den strategischen Weitblick reinbringen. Und man muss sagen, was wir gut können, weil wir das bitterlich gelernt haben im Studium, Zusammenhänge erkennen, Sachverhalt ordentlich aufbereiten, Informationsgrundlagen zu sortieren, bereitstellen und. Und das ist was uns, glaube ich, dann echt wiederum unverzichtbar machen wird.
Also ich könnte natürlich auch fast schon orakeln, weil ich dann auch sagen würde, dass die Juristen der Zukunft vielleicht auch sogar Orchestrierer von einem agentischen Netzwerk sind, dass Rechtsberatung an andere agentische Netzwerke geht. Also dass man sagt, so wie wir heute über Skills reden, gibt es dann halt tatsächlich dann irgendwann agentische Workflows, wo ihr vielleicht dann einfach tatsächlich der Orchestrator dieser Workflows seid, weil wer sollte es besser beurteilen als dann im Prinzip die Juristen mit ihren eigenen Juristenbots, die da im Hintergrund liegen. Weil so wie du es gerade auch gesagt hast mit der Spezialdatenbank, die ihr da abgreift, das sind ja auch immer Themen, wo man sagen muss, ja, unterschiedliche Skills, unterschiedliche Professionen bringen halt unterschiedliche Wissenshintergründe mit. Ja, und dementsprechend ist das, glaube ich, hinterher wahrscheinlich ja auch genauso eine menschliche Abteilung gemischt mit Bots und Agenten, wie in jeder anderen Abteilung eben auch. Ne? Also ich glaube, wir werden alle irgendwo eher auch zu einem Teil Orchestrator von KI-Systemen. Und das heißt nicht automatisch, dass es weniger von uns geben muss, sondern wir werden einfach viel, viel mehr und vernetzter arbeiten. Und es wird auch nochmal komplexer werden, ehrlicherweise. Das glaube ich, so fest dran. Und gerade im juristischen Umfeld, ne, wenn ich mir, also ich ziehe da den Hut vor vielen Themen, ne, weil wenn ich nur drüber nachdenken muss, wo wir heutzutage schon stolpern, wenn wir Antworten liefern wollen, darf ich dieses eine Modell nutzen? Wenn ich dann in diese zukünftigen Fragen oder auch Ist-Fragen von heutzutage schon reingucke, wo ich sage, boah, was passiert denn da, wenn dieses eine Modell noch 20 andere Modelle im Hintergrund aufruft und wieder ein Stück Software ist und da mal ein Human in the Loop ist und da vielleicht nur noch ein Human on the Loop ist und in dieser Lieferkette, die wir dann insgesamt haben, also wir über tausende von Agenten mit tausenden von Menschen irgendwie reden, die hinterher etwas produzieren, was der Marc und ich dann als wahre Aussage nehmen oder als Stück Codezeile, die irgendetwas auslöst bei unserem Kunden, das ist echt eine komplexe Welt, auf die wir uns.
Aber das ist doch total spannend. Also total. Das Spannende an der ganzen Nummer ist, das haben wir alle im Studium nicht gelernt. Also alle, die sich juristisch jetzt auf den Weg gemacht haben, bis heute haben das nicht gelernt. Aber wir wissen, dass wir die Fähigkeiten haben, damit umzugehen. Und dieses Feld zu entwickeln, das Neue da mitzuentwickeln, das finde ich total faszinierend. Also gemeinsam da auf die Reise zu gehen und sich da gegenseitig dann zu beflügeln und zu enablen. Also keine Ahnung, wenn mich fragt, ist das der Grund, warum ich aktuell gerne auch zur Arbeit gehe, weil das am Entstehen ist. Ja, das sind, muss man ehrlich sagen, noch zarte Pflänzchen. Ich sag mal, ich schließe mich jetzt mal mit ein, in unserer kleinen Nerd-Bubble sind die Dinge für uns schon total real und die sind da. Für 98% der anderen ist das noch überhaupt nicht greifbar an irgendeiner Stelle. Aber für diese 98% den Weg zu bereiten und Erfahrung zu sammeln und übrigens auch relativ regelmäßig mal auf die Schnauze zu landen, gehört auch dazu. Das macht doch den Reiz aus. Also das ist das Coole an der ganzen Nummer und zu wissen, ah, das wird gar nicht so entspannt hinten raus, sondern da kommt auch noch die Komplexität rein. Also ich glaube, da haben auch gerade die Juristen Bock drauf, wenn man mal ehrlich ist, weil die haben auch manchmal Bock zu leiden und es muss kompliziert sein und man muss da reindenken.
Jeder hat seine Hobbys super. Und seinen Fetisch, ne? Ja. Das ist alles in Ordnung. Und
ich sag immer mal, es ist ja auch Arbeit, ne? Sonst wäre es ja Freizeit und dafür wird man ja auch bezahlt, ne? Also, dass man sich in seiner Profession dann auch ein bisschen aufreiben darf, ist doch eine schöne Sache. Und wenn es dann halt noch mit Freude passiert, wie du es gerade beschrieben hast, weil die Aufgaben, je komplizierter sie sind, natürlich einfach auch geiler sind, wenn man sie dann lösen kann, ne? Und wenn man sich in diesen Raum reinbewegt, das ist, glaube ich, tatsächlich jetzt auch unabhängig von der Juristerei, glaube ich, irgendwie das, was ich bei allen vielen Professionen auch sehe, ne? Ob Marc hat ja vorhin schon gesagt, ob das jetzt im Produktmanagement ist, wo man sich ganz neue Sachen überlegt werden, wie man vorgeht. Ob das im Design ist, beim Coden, das ist immer die Programmierer, ne? Also ich sehe noch nicht weniger Programmierer, sondern einfach viel, viel mehr Output, die diese Programmierer auch produzieren können, ne? Das heißt, all diese Professionen entwickeln sich gerade in diesem, und das ist das Spannende vielleicht in diesem gemeinsamen Feld, ne? Weil diese KI-Welt hat uns einfach eine neue Spielwiese gegeben, wo einige Player schon auf dem Brett stehen, aber Teile des Brettes, auf dem wir spielen, überhaupt noch nicht klar sind, wie sie im halben Jahr, in zwei oder drei Jahren aussehen.
Bringt der Jens immer das in so ein poetisches Bild am Ende? Oder?
Ich versuche es.
Nee, eigentlich nicht. Eigentlich hatten wir uns geeinigt, dass wir deinen total motivierenden Schlusssatz zur Abschlussmoderation bringen. Und jetzt fängt der wieder an, hier mit so Spielnebel und Schachbrettern, ja? Darum versuche ich das jetzt zu retten. Ja, das freut mich, dass du es klasse findest. Du kannst es ja quasi als Einladung für eine spätere Folge nochmal nehmen. Also ich finde, und ich darf das sagen, du hast mit dem Satz, den du gebracht hast, mit der Begeisterung, die du rübergebracht hast, eine weitere Plattitüde widerlegt. Nämlich auch Menschen deines Standes, und das ist total wertschätzend gemeint, können sich auf diese Reise der KI begeben, ohne dass man vor ihnen Angst haben muss, und können das Ganze begleiten, ohne dass man sie als Bremse wahrnimmt. Ja, und ich fand, das war total bereichernd, dass wir an dieser Folge von dir, ich sag mal, so offen, so motiviert, so begeistert Dinge gehört haben, die, wir haben es im Rahmen der Folge gehört, mit in Social Media und sonst wo mit, geht nicht und geh weg und und darfst nicht, ja, geh nach Hause. Wir haben auch gelernt, dass der Jens nicht nur Multimillionär ist, sondern dass er vielleicht bald einen Strafverteidiger braucht. An der Stelle, falls ihr jemanden kennt, gerne in die Kommentare schreiben, weiterempfehlen, ja, wir brauchen weitere Hörer. Warum nicht mal aus der Juristenbubble? Wen soll's? Wen hindert's? Und falls du dann deine Kumpels abends beim Bierchen wieder triffst und du dann Faktencheck machst, dann wissen sie jetzt auch warum. Von der Seite, ich fand die Folge total schön. Danke, dass du da warst. Ich gehe jetzt in die Abmoderation über. Das ist der Moment, wo jeder zur Not nochmal was sagen oder für immer schweigen kann. Ich freue mich, dass ihr alle da wart. Ich würde jeden aufrufen, dass er in den Kommentaren gerne hinterlässt, falls er Fragen hat, falls er Meinungen hat, falls er auch mal gerne bei uns sein möchte. Ich fand's toll. Danke, dass ihr da wart. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Ciao.
Ciao. Danke, Max.
Ciao.
Willkommen bei Think Different, Think AI, dem Podcast von Marc und Jens. Zwei technologieverliebte Köpfe, die nicht nur über künstliche Intelligenz reden, sondern sie leben. Hier gibt's klare Einordnungen, echte Praxiseinblicke und einen frischen Blick auf das, was möglich ist. Verständlich, kritisch und immer mit einem Augenzwinkern. KI zum Nachdenken, zum Schmunzeln und vor allem zum Mitreden.